Es hat mal wieder ein Kunde angerufen bei uns. Vermutlich ein ambitionierter Handwerker, der hat sich bei uns einen HSS-Bohrer bestellt, geliefert bekommen und wollte damit eine Halterung an seinem nagelneuen Edelstahlgrill befestigen. Nach kurzer Zeit hatte er ein stumpfes Stück Metall an seiner Bohrmaschine dran und hat dann eben bei uns angerufen und gemeint, dass es nicht funktioniert hat.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Was ist denn da passiert, Rudi?
Vermutlich war er auch taub vom Quietschen des Bohrers im Edelstahl, würde ich mal behaupten. Also die Antwort liegt eigentlich schon mal in der Fragestellung. Der Kunde hat sich einen HSS-Bohrer bestellt und er bearbeitet damit Edelstahl. Das heißt, diese Kombination passt nicht. Er bräuchte einen HSS-E-Bohrer, also einen speziellen Bohrer für Edelstahl, der eben hier zum Werkstück passt. Und dann könnte ich mir auch noch vorstellen, aber das ist natürlich jetzt spekulativ, dass er mit einer relativ hohen Drehzahl, denn das ist auch relativ typisch, hier ins Material reingegangen ist. Hohe Drehzahl, falscher Bohrer, Edelstahl noch dazu, sehr schnell hohe Temperatur entwickeln, Entwicklung, Bohrer glüht aus und dann kannst du den Bohrer wegschmeißen und Loch hast trotzdem keins.
Und genau deshalb machen wir heute den Deep Dive in die Welt der Bohrer. Wir schauen uns wieder mal die ganzen kryptischen Abkürzungen an. Was heißt HSS, HSSE, HSSR mit CO5 und vielleicht auch CO8? Herzlich willkommen wieder hier, wie immer, Rudi und Enzo. Und wir, würde ich sagen, legen direkt los.
Ja, genau. Also, wir schauen uns mal heute an, was es da alles gibt. Ich versuche es mal schauen, ob ich schaffe, das ganze sehr theoretische Spezialistendateien wegzulassen, um mir in die Praxis zu gehen. Wozu brauche ich Kobalt? Warum sind geschliffene Bohrer teurer als rollgewalzte? Was ist rollgewalzte überhaupt? Hört sich ein bisschen seltsam an. Was gibt's für Lifehacks, damit eure Bohrer möglichst lange halten und das Bohrergebnis zu dem passt, was ihr euch vorgestellt habt? Das ist das Ziel.
Es gibt eine Bezeichnung, die steht immer wieder auf den Bohrern oder auf den meisten Bohrern, HSS. Was bedeutet das? Ist das eine Marke?
Nee, HSS ist die Bezeichnung des Werkstoffs im Prinzip. So ähnlich, als würde auf Handwerkzeugen manchmal Chromo V4 oder CR42 MV4 stehen. Das ist die Bezeichnung des Werkstoffs und die heißt auf Deutsch Hochleistungsschnellstahl oder auf Englisch eben High-Speed-Steel, wobei ich die deutsche Bezeichnung bevorzuge, denn sie ist präziser, kann man wirklich im Wortsinn verwenden. Hochleistung kommt daher, dass dieses Material, aus dem dieser Bohrer gefertigt wurde, hohe Temperaturen eben aushält bis 600 Grad, ohne dass er an der Spitze irgendwie ausglüht oder weich wird. Das heißt, er ist da sehr belastbar, Hochleistung, und dann kann man mit entsprechend höheren Geschwindigkeiten bohren. Daher schnell, Hochleistungs, Schnellstahl. So kann man sich das Ganze vorstellen. Hat natürlich eine hohe Relevanz in der industriellen Fertigung. Da geht es um Akkordarbeitszeiten, da geht es um Schnelligkeit, um Zeit. Dementsprechend ist er da besonders wertvoll und wird dementsprechend auch überall verwendet.
Bei manchen von diesen Bohrern steht aber auch nur HS oder auch manchmal CV.
Genau, HS ist im Grunde dasselbe wie HSS, das ist nach der jetzt gültigen Norm die Abkürzung da dafür, bedeutet genau dasselbe, wobei man das merkt bei allen möglichen Jobs, Marktbegleitern, Katalogen, steht eigentlich zu 90% HSS noch drin. Und CV, da reden wir dann von was ganz anderem, da reden wir von Chromvanadium, also das ist ein Werkstoff, aus dem in der Regel Holzbohrer gefertigt sind, und zwar Holzbohrer, die für Spanplatten und Weichholz verwendet werden. Es gibt durchaus auch Holzbohrer, die aus HSS-Stahl gefertigt sind und die sind entsprechend dann tendenziell eher für harte oder sehr harte Hölzer gedacht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also Chromvanadium findet bei Bohrern für Stahl keine Verwendung, ist zu weich.
Okay.
Wird nicht funktionieren.
Wenn man jetzt bei uns in den Job reinschaut, dann sieht man aber nicht nur HSS, sondern HSS-E oder HSS-R oder noch verschiedene andere Abkürzungen, die da drin stehen. Wenn man die jetzt anschaut auf den Bildern, schaut es irgendwie alles aus wie schwarze oder graue Metallteile mit Spitze.
Genau. Ich erläutere das jetzt mal ganz konkret. Also das Ganze ist im Grunde ganz gut vergleichbar mit Ausstattung beim Auto. Wir haben hier das Modell HSSR. erkennbar durch die schwarze Färbung. Das wäre quasi beim Auto Basisausstattung. Dann die Version HSSG, das wäre die Komfortausstattung schon. Und die Premium-Ausstattung wäre dann HSSE, in unserem Fall hier CO5 und CO8. Was bedeuten diese Bezeichnungen nochmal? HSSR, alles in Hochleistungsschnellstahl. Die zwei Premium-Modelle sind kobaltlegiert für Edelstahl. Das Basismodell wäre hier schwarze Farbe rollgewalzt. Und hier ist der Name deswegen so, weil die Fertigung rollgewalzt bedeutet. Das heißt, hier werden entsprechend Hochleistungsschnellstahl-Rundmaterialien erhitzt, sodass sie glühend sind und dann werden sie heiß verformt, wie man das nennt. Sie werden rollgewalzt, also da ist eine Rollbewegung und eine Walzbewegung dabei. Das Material wird verdichtet und dann entsteht mit entsprechender Technik genau diese Geometrie, die wir jetzt hier sehen. Wenn jemand unsicher ist und hat sowas in seiner Bohrerkiste drin liegen, dann würde ich empfehlen, hier einfach mal drüber zu fahren, von der Schneide weg. Hier ist eine gewisse Wulst. Von der Spitze und von der Wendelgeometrie sind die völlig identisch. Aber hier am Rand des Bohrers ist so eine gewisse Wulst, die entsteht durch diesen Walzvorgang. Die ist bei dem zweiten Modell, das silbern ist, nicht so vorhanden, wenn man hier von der Schneide weg, nicht dass man sich dann schneidet, dass plötzlich das Blut tropft. Hier ist diese Wulst nicht so stark, denn das Ganze ist aus dem Vollen geschliffen. Daher G für geschliffen, silbern glänzend, blankes Material. Wie gesagt, völlig identische Geometrie. Dann wiederum eine Farbänderung, bronzener Farbton, nicht zu verwechseln mit goldenem Farbton, wie es bei titannitrierten Bohrern oft der Fall ist. Hier haben wir den Bohrer, der entsprechend dunkler ist. Das wäre von unserem Partner Ruku hier die Cobalt 5 HSSE-Version für Edelstahl und hochfeste Stähle. Und das Premium Plus Modell, das wäre quasi die Platin-Ausstattung oder Diamant-Ausstattung oder Sportline, das wäre der Cobalt 8 Bohrer. Der ist von der Farbe her wiederum heller als der HSSG. Etwas anders in der Farbgebung, aber doch ähnlich. Und wie gesagt, alle aus HSS-Stahl, alle mit derselben Schneidgeometrie und Wendelgeometrie.
Das war jetzt genau die Erklärung, die der Kunde, der angerufen hatte, die Tage bei uns hätte hören müssen. Denn aus der Erklärung nehme ich mit, wenn man Edelstahl bohrt, braucht es auf jeden Fall eine Kobaltlegierung.
Genau, also das Material ist zäh. Wir hatten das ja schon öfter auch bei den diversen Schraubenpodcasts. Ich sage immer, es ist ein relativ undankbares Material. Ja, es hat einerseits den Nachteil, dass es nicht diese hohen Festigkeitsklassen hat, wie eben Stahlschrauben, also 8.8 aufwärts, 10.9. Ich hatte erst wirklich einen Kunden am Telefon, der gesagt hat, ja, ist Edelstahl, ich brauche Edelstahl, das so fest ist wie 10.9. Das geht halt im Grundsinn der Sache physikalisch einfach nicht. Und wenn man Edelstahl bearbeitet, ist es genauso. Edelstahl ist sehr undankbar beim Flexen, beim Schleifen, beim Feilen und vor allem auch beim Bohren. Denn es ist zäh, es entstehen sehr schnell hohe Temperaturen, es wird heiß, weil sich's eben dieser Bearbeitung widersetzt. Und diese Hitze, die hier entsteht, sorgt dafür, dass jetzt wie in unserem Fall dieses Kunden, ein normaler HSS, G-Bohrer, der nicht kobaltlegiert ist, dass der einfach Temperaturen an der Spitze entwickelt, die den Bohrer ausglühen lassen. Und dann ist diese, sage ich jetzt mal, blau-schwarze Farbgebung an der Spitze oft der Fall. Und dann kannst du es aber auch vergessen. Und der schneidet auch nichts mehr. Und den könnte man jetzt auch nachschleifen. Und dann wäre er binnen Sekundenbruchteilen auch wieder stumpf, weil er eben ausgeglüht ist. Der hält die Härte nicht mehr. Das Werkzeug ist kaputt, schlicht und einfach zum Wegwerfen. Und das passiert eben generell in der Bearbeitung von Edelstahl sehr gerne und beim Bohren ganz besonders. Liegt in der Natur der Sache, der Cobalt 5 Bohrer, der hat da überhaupt kein Problem damit, der ist noch temperaturbeständiger als der HSS Bohrer und der steckt dieses Erhitzungsproblem locker weg. Wichtig ist natürlich, die Drehzahl muss passen. Also merken, das brauchen wir später noch, das Thema, denn das ist wichtig beim Bohren.
Genau. Und wenn wir über HSS CO8 sprechen, wäre das nochmal hitzebeständiger durch mehr Kobalt im Werkstoff quasi.
Genau. Also das ist quasi die Steigerung der Cobalt 5 Varianten. Noch mehr Hitzebeständigkeit, noch höhere Härte. Ich werde später noch drauf eingehen, auch mit gewissen Nachteilen. Ist ja immer so in der Technik. Riesiger Vorteil auf der Vorderseite der Medaille. Er gibt immer einen gewissen Nachteil auf der Rückseite. Ist ein Spezialist für schwerste Zerspannungsaufgaben, so würde ich es jetzt mal allgemein sagen. Ich gehe mal ein bisschen auf diesen Unterschied Cobalt 5, Cobalt 8 ein. Ich habe mich in der Vorbereitung damit explizit beschäftigt, denn mir ist schon lange aufgefallen, dass bei uns der Anteil der Cobalt 8 Bohrer im Verkauf relativ hoch ist. Und die Fragestellung ist dann natürlich, warum? Ja, also was wollen die Kunden da an Performance haben? Denn der Kunde weiß ja in den allermeisten Fällen ziemlich genau, was er da macht und was er da braucht dafür. Und nachdem wir aber unsererseits uns hier auch weiterbilden müssen, auf so Podcasts auch vorbereiten, kann ich nicht immer einen Rundruf starten und mit 37 Kunden da nicht drüber plaudern, habe ich mich entsprechend schlau gemacht. Also HSS Cobalt 5, was jetzt die Zielsetzung und die Materialeignung angeht, ist im klassischen Sinn ein Allrounder für den Einsatz im anspruchsvollen Bereich, ganz besonders im Edelstahlbereich, also A2-Stähle eher in dieser Ecke. Und für normale legierte Stähle bis maximal 1100 Newton pro Quadratmillimeter. Also das sind dann schon Vergütungsstähle. Ja, das ist nicht Baustahl, das ist schon was Höheres, höher als ST60. Das wird auch bei Schlossern oft noch verwendet. Das sind also schon Vergütungsstähle, die da verwendet werden. Und bis 1100 Newton pro Quadratmillimeter macht der Cobalt 5 ganz locker. Wenn es da drüber geht, ja, heißt es E-Cobalt 8 mit 8% Kobalt für Edelstahl A4 oder A5 oder für Titanlegierungen, hochfeste Stähle höher als 1100 Newton pro Quadratmillimeter, hitzebeständige Edelstähle oder Hardox war so ein Stahl, den ich gelesen habe. Das sind Stähle, die bei Baumaschinen Einsatz finden, bei Baggerschaufeln vorne, extrem widerstandsfähig, weil Kies, Bausteine abrasiv sind, dieses Material komplett aufreiben oder zerstören würden. Und wenn das aber bearbeitet werden muss, und sowas muss ja auch Löcher reinbekommen, müssen Schrauben rein und so weiter, da brauchst du dann tendenziell Cobalt 8 Bohrer, weil eben dieses Material für höchsten Widerstand ausgelegt ist. Und tja, wenn man es dann bohren will, hat man halt auch den höchsten Widerstand. Dafür ist der CO8 dann da. Hitzebeständigkeit, wichtiges Thema bei den Bohrern eben auch. Cobalt 5, hohe thermische Stabilität für die Edelstahlbohrungen, geht bis 650 Grad etwa, also etwas höher als der HSS-Bohrer. Und der Cobalt 8 geht eben dann auch bei Temperaturen über 650 Grad, ist der noch leistungsfähig und vor allem ermöglicht auch eine hohe Schnittgeschwindigkeit. Also gerade dieses, er hält's aus und man kann aber auch relativ schnell bohren, das geht halt dann mit Cobalt 8. Und der Cobalt 8 ist auch an den Kanten und an der Spitze, an den Schneidkanten härter, also auch verschleißfester da. Aber, jetzt kommt das Aber, Zähigkeit in dem Fall jetzt nimmt ab, besteht ein größeres Risiko, dass was ausbricht. Also der Stahl wird spröder, das ist die Kehrseite der Medaille, die ich vorher angesprochen hatte. Und diese Sprödigkeit ist natürlich beim Einsatz mit Handbohrmaschinen auch schwierig, denn wenn ich hier verkante oder arbeite, dann könnte der Bohrer hier wesentlich leichter brechen. Also ich würde sagen, primärer Einsatz in stationären Bohrmaschinen, Tischbohrmaschine, Standbohrmaschine, da haben wir gar kein Problem, weil wir ja da auch nicht verkanten können. Da läuft er ganz gerade runter. Ich habe einen sehr konsequenten, gleichbleibenden Vorschub in der Regel auch. Das ist auch besser bei diesem sehr harten Bohrer. Und dann kann man mit dem arbeiten.
Du hast gerade über Newton pro Quadratmillimeter gesprochen, da ist mir was eingefallen und da können wir eigentlich gleich mal den Bogen spannen zu unserem eigentlichen Lieblingsthema, dem Thema Schrauben. Wir hatten ja einmal schon eine Folge zum Thema Werkstoffe und Festigkeiten, also 8.18.9 und so weiter.
Genau.
Und wir hatten außerdem noch eine Folge zum Thema, wie löse ich eine abgerissene oder abgebrochene Schraube. Und da können wir eigentlich jetzt mal ganz kurz den Bogen ganz kurz spannen. Da könntest du erklären, wenn ich jetzt so eine 8.8, 10.9, 12.9, also irgendwas Hochfestes habe, als Schraube, Kopf abgerissen und ich muss das bohren, um es rauszuschrauben. Wie muss ich da vorgehen? Was muss ich auswählen?
Genau, also ich versuche jetzt mal eine Paarung herzustellen zwischen bei Stahlschrauben mit unseren Bohrern. Und wir beschäftigen uns jetzt mit den Stahlschrauben, also ab 8.8 aufwärts. Denn ich sage jetzt mal Schrauben 3.6, 4.6, das ist Baustahlqualität. Da kann ich also problemlos mit HSS arbeiten, um das jetzt schon mal kurz abzuhaken. Starten wir mit 8.8. Wir haben hier, das hatten wir in dem Podcast erwähnt, ziemlich einfach 8.8, 800 Newton pro Quadratmillimeter Festigkeitsklasse. Hier würde HSSG reichen. Du merkst es schon am Konjunktiv würde. Also grundsätzlich ist das ein Match, passt HSSG, geschliffener Bohrer, da dafür ein HSS-Stahl. Aber gerade wenn man jetzt hier Schraube rausbohren, ist relativ kleine Fläche, starke Hitzeentwicklung. Wenn man arbeitet, hättest du mit dem HSSE, mit dem Kobalt-5-Bohrer einfach nochmal hinten Reserven. Darum würde ich tendenziell den empfehlen, denn wenn man höhere Temperaturen hat und wenn das Material nochmal da aufhärtet durch die Hitzeentwicklung, hast du die Reserve, dass du weiterarbeiten kannst. Grundsätzlich der Standard-Match wäre der HSSG-Bohrer. Und logischerweise dann gleich nächste Stufe, 10.9 Schraube. Was haben wir da für eine Festigkeit? 10.000 Newton pro Quadratmillimeter. Mhm. Hier sind wir also auch noch unter diesen magischen 1100, die bei den Bohrern oft drinstehen. Hier nimmst du den perfekten Match Kobalt-5-Bohrer, HSSE-Bohrer. Wieder dasselbe wie bei der 8.8. Leistungsreserve hättest du aber, wenn du eine Klasse höher nimmst. Also nimmst den Kobalt 8, hast du eben noch Leistungsreserve hinten. Anderer Fall wäre die 12.9 Schraube, denn da sind wir eben drüber. Da sind wir bei 1200 Newton pro Quadratmillimeter. Also im hochfesten Bereich. Hier ist Kobalt 8 Pflicht. Mhm. Kobalt 5 wäre hier überfordert. Hier haben wir quasi eine, sagen wir mal, extreme Härte. Sehr widerstandsfähig und starke Hitzeentwicklung. Und hier würde ich Kobalt 8 nehmen. Oder wenn das nicht reicht, also wenn ich hier nochmal eine Aufhärtung habe im Material und es geht nicht weiter, dann würde ich da sogar auf einen Vollhartmetallbohrer wechseln. Da sei aufgemerkt, dass Vollhartmetall durchgehärtet ist, sehr empfindlich ist gegen Verkanten, sehr leicht abreißen kann. Und wenn ein durchgehärteter Vollhartmetallbohrer in einer Schraube steckt, die man rauskriegen will, kriegt man sie eben nicht mehr raus.
Dann ist Schicht im
Schacht. Wenn es nicht von der anderen Seite hinkommst, ist Ende. Genau, also zwei Tipps noch dazu. Ganz wichtig, das Körnen da beim Ausbohren. Das hat man in diesem Podcast zum Schraubenentfernen schon erwähnt, dass der Bohrer eben, gerade wenn er diese Härte gerade hat, nicht verläuft oder irgendwo dann rankommt, wo er nicht hin soll. Langsam bohren, also Druck ja, hohe Drehzahl nein. Das Ganze langsam machen mit Gefühl. Und das Allerwichtigste ist Schneidöl, also Bohrschneidkühlmittel. Ich habe es natürlich mal wieder vorbereitet hier. Ja, also hier Bohrschneidöl, Schneidkühlmittel gibt es auch von der anderen Marke. Also auf jeden Fall, das ist extrem wichtig, denn das entscheidet ganz, ganz viel.
Wer hat das immer gesagt? Jean Pütz?
Ich habe da mal was vorbereitet.
Da hieß der so?
Ja, Jean Pütz mit so einem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisbad.
Stimmt. Ja. Zum Thema Bohren, Schneidöl noch zwei Fragen. Beziehungsweise mal grundsätzlich gefragt, wie wirkt das überhaupt oder warum nimmt man das her? Was ist da der wichtige Punkt?
Also der wichtige Punkt ist, oder der wichtigste würde ich sagen, ist die Kühlung. Ja, wir sprechen ja jetzt schon ununterbrochen von Temperaturproblematik von 600 Grad, 650 Grad oder dann eben da drüber und Aufhärtungsmaterial wird heiß und wird dann noch härter, noch schwieriger. Der Bohrer kann ausglühen, also logischerweise, was brauche ich? Ich brauche Kühlung. Und in dem Fall sind diese Bohrschneidmittel, Kühlmittel da ganz wichtig. Ich bringe die Temperatur da weg. Bei Edelstahl ist es noch wichtiger. Ja, und dann verhindere ich dieses Heißwerden, dieses Verbacken von den Spänen oder vom Material auf der Schneide. Das ist auch so ein Problem. Mhm. Je höher die Temperatur ist, desto eher kann da was verbacken, kann sich was verkanten.
Das wird bei Aluminium total oft.
Ganz wichtig. Da gibt's sogar Spezialschmierstoffe, die speziell für Alu raus sind, weil das auch so, also das klingt jetzt falsch bei einem Metall, aber das ist förmlich klebrig, weil es eben so weich ist. Und es verbeckt sich ganz stark mit den Bohrschneiden. Ja. Richtig blödes Material hier auch. Kann sich ganz leicht der Bohrer fangen und dann reißt er ab, obwohl man meint, es leicht zu bohren. Mhm. Also ein bisschen speziell. Kühlung, also ganz, ganz wichtig. Ich muss die Temperatur da wegbringen. Und da ist auch wichtig, wenn man da sprüht oder reinölt, nicht nur so kurze Sprühe und immer wieder Pausen machen, sondern durchlaufen lassen. Ja, ist wichtig, dass die Kühlung permanent läuft. Mhm. Nicht immer so mit Pausen, weil man dann vielleicht auch besser was sieht, sondern ununterbrochen Stoff geben. Also viel hilft in dem Fall auch viel.
Achtung auf den Winkel, nicht, dass die Späne ins Auge schießen oder so. Also habe ich schon gehabt, musste ich ein paar Mal zum Augenarzt, deswegen war echt unschön. Trotz Schutzbrille übrigens. Mhm. Das heißt, Achtung auf den Winkel. Sprühen wichtig, aber auch halt so, dass da nicht der
Rebound-Effekt
dann entsprechend in den Augen landet.
Genau. Also Schmierung, zweites Thema hier, die Reibung zwischen der Bohrschneide und dem Werkstück verringern. Das betrifft natürlich nochmal dieses Verbacken, diese Aufbauschneiden, die sich da bilden können. Und die würden den Bohrer sofort stumpf machen. Das führt dann wiederum dazu, das ist ja alles eine Kette, wenn es Aufbauschneiden gibt und der nicht mehr schneidet, dann orgelt er auf dem Gegenmaterial rum, noch mehr Hitze, kein Schneidvorgang mehr, Ausglüheffekt wieder. Also das verhindert auch dieses Kühlschmiermittel. Und dann hilft es vor allem natürlich auch dafür, dass die Späne ordentlich wegtransportiert werden können. Denn man hat ja hier Stahl, die Späne sind scharfkantig. Man kennt es vielleicht auch, wenn man die mal angefasst hat. Die kleben ja förmlich an der Haut, kann man sich auch richtig wehtun. Wenn man da jetzt gar keine Schmierung hätte, dann verhaken die sich alle ineinander, verhaken sich mit dem Bohrer, verhaken sich mit dem Werkstück, wie auch immer. Das schupft sich alles, das wird nicht abtransportiert. Und was passiert? Der Bohrer fängt sich und reißt. Oder es kann sogar, wenn man mit der Hand bohrt, zu einer Verletzung oder einem Problem führen. Also das ist existenziell, dass man hier mit Bohröl arbeitet. Und weil ich die Frage auch schon bekommen habe, ja, WD-40 geht es auch. Es ist besser als nichts, ja. Richtig gut ist es aber nicht, denn es besteht zum allergrößten Maß aus Waschbenzin eigentlich und Petroleum, sowas in der Art, und ist eigentlich zum Verdrängen von Wasser gedacht gewesen. Und die eigentlichen Schmierstoffe da drin sind sehr gering. Also Multiöle oder Ähnliches mit einer sehr starken Schmierwirkung deutlich besser als jetzt so ein Produkt. Und richtig, so wie ich es hier gezeigt habe, Bohr- und Schneidöl ist das Richtige, denn das hat die richtigen Additive drin, das hat die richtige Schmierwirkung drin, Trennmittel drin, das sollte man schon nehmen. Mhm. Also nicht irgendeinen Käse ausprobieren. Ja.
Zusätzlich hat man bei Edelstahl noch das Problem, dass es wahnsinnig schlecht die Wärme ableitet.
Ja.
Das heißt, die erzeugte Wärme durch die Reibung und den Druck vom Bohrer bleibt sehr lokal.
Genau.
Und wie kann man sich das vorstellen? Da fällt mir eine kleine Analogie ein zum Radlfahren vielleicht sogar. Wenn man beim Rennradfahren Vollgas den Berg runterfährt und natürlich sich dann völlig verausgabt im höchsten Gang, dann hast du die Talsohle erreicht, dann kommt der Anstieg, der Berg, und du trittst mit dem gleichen Gang in voller Kraft einfach genauso weiter, wie du es bisher getan hast, bergab, dann kommst du nicht weit. Denn was passiert beim Sport, beim Radlfahren? Der
Muskel macht zu, oder?
Du arbeitest im anaeroben Bereich, du produzierst Laktat schneller, als du es abarbeiten kannst, beziehungsweise der Muskel. Und der Muskel macht zu, oder wie man im Sport eben sagt, der Muskel wird blau. Und genau das passiert an der Stelle auch. Der Bohrer wird blau, beziehungsweise das Werkstück wird blau, und zwar genau an der Stelle, an der du bohrst, weil sich dort innerhalb von Sekunden Temperaturen über mehrere hundert Grad, die da erzeugt werden, also das geht wirklich schnell. Wer das nicht glaubt, würde ich echt sagen, das musst du mal probiert haben, denn das geht wirklich innerhalb von Sekunden. Und dann passiert etwas, das kann man wie verglasen eigentlich beschreiben. Die Oberfläche wird komplett glatt. Und das Ding orgelt nur noch auf der Stelle und du kannst einfach nichts mehr wegnehmen. Auf der einen Seite der Bohrer, der nichts mehr schneidet, auf der anderen Seite der gehärtete.
Das ist wie so ein Teufelskreis eigentlich, genau, wenn man es so sieht. Ja.
Und wenn der Zustand erreicht ist, kannst du eigentlich nichts mehr machen, kannst aufhören, musst dir eine neue Stelle suchen oder das Werkstück im Zweifel sogar wegwerfen.
Genau, ja. Und vor allem auch den Bohrer wegwerfen.
Genau.
Ja, genau.
Kurzer Exkurs an der Stelle, bestätigt jetzt nochmal die These, nicht ohne Kühlung, / ohne entsprechendes Schneidöl arbeiten. Und übrigens auch an der Stelle wichtig, umso größer der Bohrerdurchmesser wird, umso langsamer wird die Drehzahl. Und weil das ja wirklich auch eine komplexe Geschichte ist, beziehungsweise durch ganz viele Bohrerdurchmesser ja auch irgendwann eine echte Rechnerei wird, haben wir euch, beziehungsweise Rudi, vielen Dank, eine Tabelle vorbereitet, die wir euch unten in den Shownotes verlinken. Und ich glaube, da stehen die verschiedenen Bohrerdurchmesser.
Also stehen die verschiedenen Werkstoffe drin, es stehen die verschiedenen gängigsten Durchmesser drin, auch größere Durchmesser. Ich habe da M12, M16 für Schrauben jetzt quasi mitgedacht. Da muss man dann potenziell vorbohren. Und auch diese Vorbohrdurchmesser müssen dazu passen.
Ja.
Die habe ich dazu geschrieben und auch noch ein paar andere Anwendungshinweise, damit eben das Bohrergebnis passt und das Werkstück nicht Schaden nimmt und auch der Bohrer nicht flöten geht. Also so in Summe eine ziemlich runde Sache und kann ich nur empfehlen, wenn man jetzt regelmäßig an der Standbohrmaschine arbeitet, ruhig ausdrucken. Ich habe das alles genau auf eine Seite gebracht, dass es nicht zu groß ist. Und dann kann man sich das irgendwo hinpinnen und dann darauf achten. Denn das ist ganz wichtig. Also ich würde sagen, die Drehzahl und das Bohrschneidöl, das sind die zwei entscheidendsten Faktoren. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich einen richtigen Bohrer auswähle.
Ich kann mich erinnern, dass in meiner Lehrzeit war diese Tabelle tatsächlich, also eine Metalltafel war direkt angenietet an die Bohrmaschine, an die große Standbohrmaschine.
Macht doch Sinn, ja.
An der Stelle, also da konnte man es quasi immer direkt ablesen.
Genau. Und es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob man jetzt Edelstahl hat oder ob man Guss hat oder ob man eben einen ST37 Baustahl hat, der wirklich easy ist, muss ja alles dazu passen. Ja, und natürlich läuft ein Viererbohrer ein bisschen schneller als ein Zwölfer, ist auch logisch. Aber es sollte halt möglichst präzise sein und dementsprechend haben wir da auch die Werte drin in Umdrehungen pro Minute.
Da fällt mir noch was ein, weil ich gerade an meine Lehrzeit denken muss. Du hattest vorher die verschiedenen Bohrerklassen, HSS, R, G, CO und so weiter. Sind die alle eigentlich noch schleifbar? Also kann man die noch mit der Hand schleifen? Ich muss mich daran erinnern, gerade, dass ich verzweifelt versucht habe, als Auszubildender, musste ich immer Bohrer schleifen. Klar, ist ja Azubi-Job, habe mir da ganz oft einen Rüffel abgeholt, weil es entweder nicht scharf war oder es war nicht symmetrisch, was dann bedeutet, dass der Bohrer natürlich auch nicht rund bohrt und so. Es war gar nicht so einfach. Aber kann man diese ganz harten Bohrer, kann man die noch schleifen?
Ja, kann man grundsätzlich. Das läuft ja in der Regel an einem Schleifbock oder einer speziellen Schleifmaschine. Ja, also ich habe noch ganz gut im Kopf, wie so Schleifkunde-Ausbildung auch war. Und auch wenn diese hochfesten Stelle dann vielleicht mit Normalkorund, also mit den standardgrauen Scheiben, vielleicht nicht mehr so gut zu bearbeiten sind, vielleicht mit den weißen Scheiben Edelkorund oder vielleicht eine Scheibe mit Siliziumkarbid, was ja ein sehr aggressives Schleifmittel ist. Ja, also es sind bei den Schleifmitteln sind die meistens, oder Schleifpapier sind die schwarz, glitzern auch immer so ein bisschen. Das ist ein Schleifmittel, das sehr schnell bricht und sich abarbeitet, aber immer scharfe Kanten hat. Für so hochfeste Stelle würde ich sagen, ist das dann das Richtige. Geht auf jeden Fall. Gute Überleitung vielleicht zu einem Spezialbohrer, den wir noch erwähnen wollten jetzt, da bei uns eben verfügbar ist und sich großer Beliebtheit erfreut. Und der hat eine Spitze, die nicht nachschleifbar ist. Selbst vom ambitionierten Laien würde ich sagen nicht. Diese normale Spitze nach DIN 338, 130 Grad, das kann man nachschleifen, mit welcher Methode man eben möchte. Gibt es sehr viele Möglichkeiten. Manche bauen sich da auch eine Vorrichtung für einen Winkelschleifer. Also gibt es ganz gewagte Konstruktionen. Auch spezielle Schleifgeräte, wo man ihn einfach nur reinschiebt, der Winkel alles schon stimmt. Gibt es verschiedene Techniken und diese Spitze, diese sogenannte Flow-Step-Spitze, die Ruco hier anbietet, das ist so eine Art Tannenbaum, wie ich das gerne nenne, oder eine Stufenbohrerspitze, die, wie gesagt, so gestuft ist, eine sehr schöne zentrierte Spitze hat. Mhm. Und das hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Und einer der Nachteile ist eben leider, das exakt fein nachschleifen zu wollen. Das ist schwierig, wenn es ein Spezialbetrieb macht. Könnte es grundsätzlich gerade bei größeren Durchmessern gehen, aber so für den Normalverbraucher zu Hause würde ich sagen, geht es eigentlich nicht. Also der größte Vorteil von diesen Bohrern ist, dass sie das Vorbohren überflüssig machen. Da könnte ich jetzt auch 12er, 16er Bohrdurchmesser bohren, weil diese Stufenbohrerspitze, diese Flowstep-Spitze das Vorbohren einfach obsolet macht und das langsam sowieso erweitert vorne die Spitze und dann kann man da ohne Vorbohren arbeiten. Also schon mal bin ich schneller. Mhm. Ja, ich brauche nicht umspannen. Das würde jetzt im Industriebetrieb auch Zeit kosten. Ja, ich verschleiße nur einen Bohrer und nicht zwei. Das sind alles Vorteile. Ich kann durch diese feine zentrierte Spitze sehr punktgenau ansetzen. Der Bohrer verläuft nicht. Ich kann sogar Rohre sehr gut bohren, ohne dass ich hier einen Verlauf des Bohrers habe. Ja, ich bin schneller. Ich wende jetzt viel mit Akkumaschinen. Also in der Industrie sind ja auch an diesen Deckenabhängern mittlerweile nicht mehr Druckluftmaschinen oder Strom, sondern Akku, weil Akku so leistungsfähig ist. Man arbeitet auch im Akkord mit Akkumaschinen. Und wenn ich einen Flowstep-Bohrer habe, dann habe ich weniger Widerstand beim Bohren, also hält der Akku länger. Also auch hier habe ich wieder Faktor Zeit, der Nutzen, den ich da habe. Wenn ich jetzt selber mit dem Akkuschrauber viel schrauben müsste, hätte ich auch einen Vorteil, weil ich mir Bohrungen aus einem Akku raushole. Vielleicht privat jetzt nicht so relevant, aber de facto ist es so. Ich habe unglaublich genaue, runde Löcher und ich habe ratterfreies Bohren in Blechen. Also ich habe sehr viele Vorteile mit dieser Spitze. Wenn ich den Bohrer rausnehme aus dem Werkstück, kann ich nicht hängen bleiben mit der Schneide. Das geht super raus, da kann nichts verklemmen. Nachteil ist, diese Geometrie eben nicht nachschleifbar, wie erwähnt. Auch ein bisschen empfindlicher. Also Bohrer, wenn runterfallen, ist eh nie gut. So ein Bohrer auf die Spitze mag das noch viel weniger, weil da eben was ausbrechen kann, dann ist die Spitze kaputt. Und ja, der kostet natürlich auch mehr als jetzt der nach DIN 338. Aber das liegt in der Natur der Sache. Also ich kann jetzt nicht 8 Vorteile aufzählen und sagen, kostet dasselbe wie der andere Bohrer. Ist ja irgendwie logisch.
Wer sich den bei uns im Shop mal anschaut und die Geometrie sieht, der versteht, glaube ich, auch den Preisunterschied auf einen Blick, wenn man so möchte.
Genau.
Das ist relativ eindeutig. Du hast uns aufs Glatteis geführt. Du hast vorher gesagt, du willst heute kein Fachchinesisch oder keine zu sehr technischen Begriffe. Das hat nicht funktioniert.
Ja, wir haben schon, glaube ich, auch viele Anwendungshinweise, Lifehacks gemacht. Aber gerade bei diesem Cobalt 8, Cobalt 5 Vergleich, da kommt man halt doch ein bisschen so ins Fachchinesisch rein. Das hat mich einfach in der Vorbereitung sehr gereizt, da mal drauf zu gucken, was ist da der Unterschied. Aber ich glaube, wir haben es grundsätzlich nach Schema F erklärt, nach Lehrbuch quasi und dann nochmal anhand unserer Schrauben, dass es ein bisschen praktikabler ist, sollte eigentlich schon gut hängen bleiben.
Nehmen mal die zwei Key Takeaways, wie man neudeutsch sagt, die nehme ich jetzt mal raus. Das erste, das Material ist entscheidend. Das bedeutet, wenn man sich jetzt nochmal an unseren Kunden erinnert vom Anfang, man muss den richtigen Bohrer für das Material auswählen, das man bohren möchte. HSS-Bohrer geht für Kunststoff sogar, geht für leichte Arbeiten, für Eisen, Aluminium, also alles, was irgendwo unkritisch und weich
Baustelle.
Ist. Baustelle.
Auch Legierungsstelle geht auch schon. ST60 kann ich da locker bohren.
Wenn man aber in Edelstahl bohren möchte, wird es komplizierter. Da braucht es auf jeden Fall eine Kobaltlegierung wegen der Hitzebeständigkeit. Das ist quasi an der Stelle das Grundprinzip, das Wichtigste. Wähle den richtigen Bohrer. Und das Zweite ist dann, bohre richtig im Sinne von, umso größer der Bohrerdurchmesser, umso kleiner wird die Drehzahl. Der Druck muss stimmen. Und wenn man da natürlich auch sagt, ja okay, Druck muss stimmen, schwierig, kann man sich vielleicht damit behelfen, dass man den Spanfluss anschaut. Also es entsteht ja ein Eisenspan, der dann sich da so rauslockt. Und diese Locke, die sollte halt, wenn die schön und gleichmäßig quasi sich erzeugt und immer länger wird, ist das eine gute Geschichte. Wenn man richtig bohrt mit dem richtigen Druck, passiert das auch. Wenn man mit zu wenig Druck arbeitet, dann passiert gar nichts. Wenn man zu viel Druck oder zu schnelle Drehzahl nimmt, das ist vielleicht noch sehr eingängig, dann wird es im Zweifel sogar nur eine Art Pulver oder ich sage jetzt mal wirklich sehr feingliedriger Span. Da kann man sich so ein bisschen rantasten, aber wenn man regelmäßig bohrt, kriegt man da sehr schnell ein Gefühl dafür.
Genau, und vielleicht noch ein Tipp von mir, das habe ich mal von meinem Vater erzählt bekommen und das stimmt auch meines Erachtens, gerade wenn man relativ tiefe Löcher bohrt, also einen längeren Bohrvorgang, dann regelmäßig absetzen, weil in dem Moment, wo man ein bisschen nachgibt, reißt der Span ab, sonst gibt's ja ewig lange Späne und die können sich natürlich mehr verwickeln. Also regelmäßig kurz da absetzen, damit der Span da abreißt. Auch das ist bei tiefen Sacklöchern mit Sicherheit besser, als wenn sich da ein Knäuel bildet.
Herzlichen Dank für die Einblicke.
Gerne.
Ich denke, heute waren ein paar Sachen dabei, die man im täglichen Leben auf jeden Fall auch gut brauchen kann. Alle Bohrer findet ihr bei uns auf der Website. Schaut gerne rein. Sucht euch die richtigen aus. Wir stehen auch wie immer gerne für Fragen zur Verfügung. Ruft uns an.
Immer schön kühlen.
Und immer schön kühlen, genau. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, bis bald.
Das war's für heute mit Verschraubt und zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.